Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Software-Cast-Folge. Ich bin hier mit Max, mein Name ist Marco und wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht, und zwar Plattform-Engineering mit Backstage. Dazu haben wir zwei Gäste mitgebracht, und zwar den Marc und den Pascal, die sich jetzt beide gerne vorstellen können. Marc, möchtest du anfangen?
Ja, hi, ich bin der Marc, bin bei Quizzentic unterwegs als DevOps-Consultant und Infrastructure-Consultant und ja, beschäftige mich mit dem Thema Plattform-Engineering.
Dann mache ich mal weiter. Pascal, der Name, bin jetzt auch bei der Quizzentic relativ frisch dabei, bin jetzt zusammen mit Marc in einem Projekt und betreibe dort auch Plattform-Engineering, und mein Fokusthema ist so ein bisschen Backstage und deswegen bin ich hier.
Sehr cool, ja, vielen Dank. Wir hatten ja schon einmal einen Softwarecast zum Thema Plattform Engineering aufgenommen. Da haben wir wirklich den ganz weiten Schritt zurück einmal gemacht. Was ist das überhaupt? Wo kann es uns helfen? Und ihr seid jetzt unterwegs. Ihr habt da eine Sicht drauf, die ihr ja gerne mit uns teilen wollt. Und ja, vielleicht möchte auch einmal direkt loslegen, Marc.
Ja, genau. Und zwar im Projekt mal halt häufig die Situation, dass oder jetzt gerade auch in dem Projekt, wo ich aktuell bin mit dem Pascal, dass die Firma schneidet neue Domänen, startet Teams, die alle Services programmieren sollen. Also es ist quasi ziemlich viel parallel, und es gibt eine ganze Menge Tools, die theoretisch jeder können müsste, um die Services deployen zu können, und daher kommt ja dann der Gedanke, ne? Also diese Hemmnis, die dadurch entsteht, muss erst viel lernen, hat irgendwie vielleicht eine lange Ramp-up-Phase, muss viele Tools beherrschen, um kognitive Last zu reduzieren und zu sagen, wir bauen eine Plattform, die das Ganze irgendwie einfacher macht. Und das war so der Einstieg.
Ja, das heißt, der Kunde hatte auch schon ziemlich viel gemacht, also da konnte man auch viele Tools sowieso schon nutzen, hatte dann nur das, also ein gewisses Konzert, was man dann immer abfeuern musste, damit man wirklich einen neuen Service an den Start bringen konnte, so hatte ich dich jetzt verstanden.
Ja, tatsächlich war da, da waren einige Tools, ja, aber die ganze Software, die geschrieben werden sollte, die wollten mehr in Richtung eine Microservice-Architektur gehen, und da kamen natürlich viele neue Tools, und genau das war eigentlich das Problem. Also dieser Umstieg von den bekannten vielen Tools, die auch schon relativ langsam gemacht haben, also ein Dev-Team relativ langsam gemacht haben an manchen Stellen. Der Umstieg dann zu vielen neuen Tools, der die Dev-Teams dann noch langsamer gemacht hat. Und das war quasi genau das Problem, ne? Weil keiner will langsame Teams. Wo wir gesagt haben, wir müssen so eine paved road bauen, wie die Software von der Idee schnell in die Umsetzung kommt.
Aber ihr seid ja dann nicht hergegangen und habt gesagt, ach ja, dann machen wir jetzt hier Backstage, sondern ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht gleich so dann hergekommen ist, wir machen das jetzt so und wir haben da ein Tool und dann machen wir das gleich so, sondern ich schätze mal, das wird auch so ein Prozess gewesen sein, der sich da so entwickelt hat, oder?
Auf jeden Fall, also der Prozess ging auch, ja, würde sagen, dreiviertel Jahr, bis wir dann tatsächlich erstmal zu Backstage gekommen sind am Ende. Also wir haben erstmal umgestellt von Jenkins auf GitLab CI. Wir haben Kubernetes-Infrastruktur aufgebaut, in dem Fall in der Ionos Cloud. Das reguliertes Umfeld, deswegen war das wichtig, dass dann DSGVO-konformer Cloud-Anbieter am Start ist. Wir haben ja viele Terraform-Module geschrieben, erstmal den Prozess sozusagen auch modelliert. Wie automatisieren wir eigentlich was? Am Ende, was dann rauskam, war ein ganz guter Prozess, für den man aber immer noch eine Anleitung brauchte, was jetzt wo zu tun ist. Und also es war immer noch eine relativ hohe Hemmschwelle in den Entwicklerteams da, diese Plattform zu nutzen, weil was ist Terraform? Keine Ahnung. Was ist Kubernetes? Wie deploy ich da jetzt was? Was kann ich kaputt machen? Es war alles nicht klar. Und dann kamen wir halt auf die Idee, okay, wir brauchen quasi einen Frontend für unsere Plattform, ne? Also die genau den Prozess, den wir da jetzt modelliert haben, und dieses, ich starte schnell einen Service, kann den deployen, hab da Monitoring und so weiter, nochmal abstrahiert und zugänglicher macht. Ne? Also
du meinst
das
jetzt
Ganze ein bisschen eingänglicher machen.
Ja, sehr gut nachvollziehbar. Das heißt auch, wenn einen neuen Service starten, dann meinst du wirklich, dass ein Team damit anfängt, einen neuen Microservice aufzusetzen und dann unterstützt wird von Sie bekommen vielleicht ein eigenes Git-Repo. Man kümmert sich automatisch darum, dass ein CI-System für das Projekt da ist. Man kümmert sich darum, dass Kubernetes-Ressourcen erzeugt werden und so weiter und so fort. Also
Security, Compliance, alles, was in so einer, was man gut in eine Pipeline zum Beispiel packen kann, dass es auch einfach schon da ist. Also Dinge, die vielleicht erst sonst später im Projekt kommen. Security Scanning ist aus der Erfahrung sowas, was häufig erst irgendwann kommt. Das haben wir halt dann einfach direkt von Anfang an mit drin. Und ja, da dieser DevOps-Gedanke, schnell Feedback zu geben, wo ist das Problem? Und direkt zu schauen, wie das adressiert wird und wohin.
Also das heißt, ihr habt auch wirklich an den Basics angefangen, also wie du es beschrieben hast. Ihr habt wirklich auch erstmal alles automatisiert dargestellt, sodass man darauf dann auch wirklich aufsetzen kann. Also das heißt, das ist eigentlich auch ein Learning, dass man erstmal sowieso die Basics einziehen muss, damit man auch nachher die weiteren Abstraktionsschichten auch nutzen kann und dann auch gewinnbringend nutzen kann. Weil ansonsten, ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen und ein Plattform-Tool in irgendeiner Form nutzen, wenn ich sowieso dahinter noch alles kleine Snowflake-Server habe, die manuell maintained werden. Und
genau, absolut. Ja. Also das Ganze iterativ angehen, super wichtig. Ne? Also so eine Plattform ist im besten Fall ist ein Produkt. Ne? Also die Kunden von dem Plattform-Team sind die Entwicklerteams. Und ein Produkt kommt meistens nicht mit einem großen Knall, sondern iterativ und im besten Fall auch so, dass man unterwegs immer wieder schaut, passt das jetzt überhaupt noch zu dem Kundenbedürfnis oder bin ich irgendwie schon falsch abgebogen? Genau, und im Endeffekt waren relativ lange schon in dem Projekt, fast ein Jahr, und haben dann gesehen, was die Prozesse so sind, wie Leute arbeiten, wie die Teams funktionieren, worauf das ankommt, wo es scheitert, wo sind die Bottlenecks, und haben das dann erstmal ein bisschen modelliert und angefangen zu automatisieren. Ja, und am Ende haben wir dann darauf sozusagen noch dem Produkt ein Gesicht gegeben, eine UI.
Ja, sehr schön beschrieben. Klingt jetzt so, als könnten wir da nochmal in die Richtung jetzt zu Backstage einbiegen. Also du hast beschrieben, euer Ziel ist es, Teams schneller zu machen. Ihr habt da für die Basics gesorgt. Jetzt wollt ihr dem Ganzen ein Gesicht geben. Und das Gesicht könnte jetzt Backstage sein in eurem Fall.
Genau. Mhm. Dann kam dann der Pascal ins Spiel, ja.
Genau, also ich betreibe jetzt irgendwie Backstage seit 2 Monaten, glaube ich, ist es, und versuche das gerade für das Team zu entwickeln oder für uns zu entwickeln, damit wir eine schöne UI haben für unsere Plattform. Ich hole einfach nur kurz aus, was überhaupt Backstage ist oder woher es kommt. Seit 2 Jahren in der CNCF, wurde von Spotify open sourced und wurde auch schon von Spotify länger im Einsatz gehabt. Genau, und da geht es eigentlich darum, dass es ein Service-Katalog ist für halt eine größere Firma mit mehreren Teams, die mehrere Services entwickeln, damit ich so einen Ort habe, wo ich am besten alle Informationen finde, die ich halt für mein täglich Doing als Entwickler brauche. Also es geht darum, hey, welche Services gibt es um mich herum noch? Zum Beispiel, dass ich nicht den nächsten Service schreibe, den es vielleicht schon gibt. Oder welche APIs gibt es, die ich eventuell von anderen Teams konsumieren kann, um irgendwelche Dinge zu tun? Oder eben das, was genannt wurde mit, hey, ich möchte einen neuen Service starten und der sollte mir halt schon so konfiguriert sein, dass ich auf der zentralen Plattform laufen kann, ohne viel mir anzuschauen, durchzulesen und Dinge zu konfigurieren. Und was es halt auch noch mitbringt, ist halt ein großes Plugin-System. Das heißt, wenn ich verschiedene Tools habe schon in meiner Plattform, dann kann ich die dort wunderschön integrieren, um eben diese Lösung zu bauen, hey, das ist die eine Seite oder das ist der Backstage und dort finde ich alle Informationen, die ich halt brauche.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, Backstage bietet mir dann auch die Transparenz, die ich brauche. Ich habe die verschiedenen Services, OpenAPI-Specs, die ich da auch finden kann. Und wie kann ich das als Entwickler pflegen? Muss ich dann immer auf die Oberfläche gehen und klicke mich da durch? Oder wie kommen die Daten da rein? Das interessiert mich jetzt einfach nochmal spontan.
Alles klar. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, also vielleicht weiter vorne angefangen, wie das aufgebaut ist. Ich habe mein Git-Repo und dort liegt meistens so eine Catalog-Info-YAML, nennt sich die. Die hat ein gewinntes Schema, was genau jetzt dieses Repo darstellt. Und dann kann man entweder zum Backstage hingehen und sagen, hey, hier ist diese URL von diesem YAML und dem Backstage geben und der trägt es dann selber ein. Oder man kann sich über Plugins halt so einen Crawler, nenne ich es mal, schreiben, der halt über alle Git-Repos geht, die er halt findet. Und wenn er dort diese Catalog-Info findet, dann registriert er sich die und die ist dann im Backstage vorhanden. Das heißt, es gibt nicht irgendwie diese, keine Ahnung, diese Hürde, dass ich jetzt zu jemandem gehen muss und sagen muss, hey, kannst du mir bitte jetzt meinen Service registrieren? Sondern das kann, soll jeder selbst tun.
Mhm. Also sehr zugänglich, wie man das gerade auch so braucht, ja. Ja, das klingt schon mal sehr spannend, weil das, was ich auch immer wieder bei Kunden sehe, ist, dass es zwar so ein System gibt, was man theoretisch pflegen könnte, aber es ist ja oft sehr outdated. Ne? Deswegen klang das jetzt schon mal sehr gut, dass man da verschiedenste Möglichkeiten hat, bei Backstage das aktuell zu halten als Entwickler.
Ja gut, ich meine, Backstage ist, glaube ich, nicht das einzige Tool, was es da auf dem Markt gibt, aber tatsächlich so das, was, glaube ich, so ein bisschen den Fokus sehr stark in dieses Plattform-Cataloging und so weiter bringt. Ich meine, mir fallen da andere Tools auch an, die sowas Ähnliches anbieten, wo ich schon einige Kunden gesehen habe, die sich daran versuchen. Und ich habe das auch selber in einem früheren Arbeitgeber erlebt. Das war damals, glaube ich, ServiceNow, wollte man das in so einem Service-Katalog darstellen. Das war schon eine ganz schöne, sagen wir mal, eine Formelei. Sagen wir mal freundlich Formelei, weil das hat doch ein bisschen schon so seine Stolperfallen hatte, dann auch Akzeptanzprobleme. Und da ist natürlich jetzt, frage ich mich jetzt, wie hat das Backstage oder wie hat das Spotify mit Backstage gelöst, dass man diese Akzeptanz hat? Das ist ja das, woran es meistens scheitert. Denn das beste Tool kann noch so cool sein, noch so sparkling. Wenn die Leute sagen, ah, das ist doof, das mag ich nicht benutzen, dann ja, wenn die Acceptance nicht da ist, dann hast du halt verloren. Und da bin ich tatsächlich neugierig, wie macht das Backstage, wo holtest du, an welchem Punkt holtest du die Leute ab, dass es halt tatsächlich eine hohe Akzeptanz erzeugen kann?
Das ist eine schwierige Frage und ich glaube, wir haben das für unser Projekt auch noch nicht so ganz gelöst. Also wir haben nicht alle Teams auf der Plattform und nicht im Backstage registriert. Wir sind da gerade noch dabei. Das ist auch schwierig, weil Dingen oder Leuten einfach zu sagen, hey, mach das jetzt bitte, ist immer schwierig, finde ich. Irgendwie müsstest du denen halt noch einen Benefit verkaufen, so hey, wenn du das tust, dann bekommst du halt irgendwie, weiß ich nicht, was dazu. Also keine Ahnung, vielleicht könnte man die Leute mit Dokumentation locken. Ja, ist vielleicht ein komischer Satz, mit Leute mit Dokumentation locken. Aber Backstage gibt dir halt auch die Möglichkeit, deine Dokumentation halt zu pflegen als Code im Repo mit. Und vielleicht ist das eine Einstiegshürde, die man nehmen kann. Also so habe ich es geschafft, ein Team anzuboarden. Also denen zu sagen, hey, wenn ihr euch in den Backstage registriert, dann könnt ihr in eurem Repo auch Dokumentation schreiben. Und die wird dann da halt zentral gepflegt und für andere Teams konsumierbar gemacht. Das ist vielleicht ein Weg, den man gehen kann, aber wir sind da noch frisch dabei.
Ja, also ist auf jeden Fall. 2-3 Monate machst du das jetzt, ne?
Ist also auf jeden Fall dieser Punkt
so,
mit dem.
So eine Umstellung ist schon eine ziemliche Zeitlinie. Also eine relativ kurze Zeitlinie, aber so ein Migrationsprozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Deswegen sowieso nicht. Die neugierige Frage, wie man quasi so diese Sweet Spots von Backstage den Leuten mitbringen kann, weil das Tool an sich mag super sein, aber wenn die Leute halt sagen, Vorbehalte, ich weiß nicht, ich mache lieber das, was ich ja sonst so kenne, ja, man muss ja die Leute aus ihrer Komfortzone raus, ja, ich will nicht sagen rauslocken, aber irgendwie muss man sie da rausholen und die quasi in eine neue Komfortzone reinbringen und wenn natürlich dann die Hürde gering ist, umso besser.
Ja, das ist halt genau dieses Thema mit dem Iterativ, ne, und dem Produkt. Also das ist auch gar nicht so einfach, da wirklich genau diesen Punkt zu finden. Und ab einer gewissen Größe macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da Leute hat, die quasi genau nur das machen. Also die nur gucken, bin ich jetzt hier noch auf dem richtigen Pfad und die dieses ganze Ding wirklich als Produkt denken. Ja, das ist jetzt, haben wir jetzt nicht so gemacht in dem Fall. Aber ist auf jeden Fall ein Learning, was wir mitnehmen, wo man das nächste Mal wahrscheinlich noch ein bisschen schneller sein kann im Aufbau von der Plattform und im Onboarding von den Teams. Ist auch immer schwierig, wenn da schon Software ist. Ja, also es kommt ja immer drauf an, was ist überhaupt gerade das Ziel? Also passt das irgendwie alles so überhaupt so ineinander? Oder sind diese Services von ihrer Architektur so verteilt, dass du tatsächlich jedes Mal ganz individuell was machen muss. Das ist ja vielleicht auch mal so eine Grundlage gewesen, überhaupt zu sehen, was sind die Schnittmenge. Und wenn die natürlich auseinanderläuft, wird es auch schwierig, ist in einem Team den Grund, warum das gut ist, und in dem anderen Team ist der gleiche Grund aber einfach nicht anwendbar.
Mhm. Jetzt mal so eine Frage. Hattet ihr dann ein paar Learnings auch in diesem Projekt? Weil ich meine, ihr seid ja bestimmt nicht hit the ground running losgelaufen und hat alles wunderbar funktioniert, sondern ich schätze mal, ihr werdet da bestimmt doch so ein paar Dinge gemacht haben oder die Dinge passiert sein, wo ihr sagt, das werden wir beim nächsten Mal definitiv nicht mehr machen, und da haben wir dazugelernt. Ich meine, niemand von uns ist als Meister in dem, was er macht, geboren. Und es ist ja auch, wäre ja auch schade, wenn man nicht dazulernt.
Absolut. Also bin, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen über ein Jahr in diesem Projekt, und als ich kam, lief das Ganze schon ein halbes Jahr. Zu der Zeit waren hauptsächlich Entwickler in dem Projekt gestafft, und also Entwickler von der CC und von Concentric. Und das Bottleneck war halt immer bei dem Operations-Team. Und dann war so die Idee, hey, Marc, geh da mal hin und sprich mal mit denen und enable die mal so ein bisschen, zeig denen mal, wie Automatisierung so funktionieren kann, geh mal durch deren Prozesse durch. Und das war so der Anfang, aber dann war halt auch ziemlich schnell klar, dass da jetzt nicht einer kommt, baut eine Plattform und dann ist das Problem weg. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Learning gewesen, dass da so ein bisschen ganzheitlich reinzugehen und das Ganze ganzheitlich auch zu denken. Also jetzt nicht nur in dieser Domäne Operations und da ist das Bottleneck und wir automatisieren da jetzt mal was und dann sind die Probleme weg, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie arbeiten die denn überhaupt? Also wie ist denn deren Wertschöpfungskette jetzt hier? Und auf der Grundlage kamen dann halt Erkenntnisse raus, weswegen man dazu kam, okay, eigentlich würde so eine Plattform Sinn machen, weil was die Firma gerade tut, ne, viele Teams erstellen, viele Services anfangen zu programmieren. Und spätestens da war dann auch der Punkt, wo man wirklich ein Team dafür braucht, was das treibt. Ja, also es gibt ja dann nicht nur die Leute, die diese Plattform bauen, sondern im besten Fall, je nach Größe auch nochmal, ja eigentlich schon ein eigenes Team oder zumindest eine Gruppe aus Leuten, die so eine Enablement-Rolle in den Teams immer wieder besetzen kann. Ne? Das kommt so ein bisschen aus diesem Team-Topologies-Gedanke mit den Streamline-Teams, Enablement-Teams, und unten hat man so ein Plattform-Team. Und ja, das war auf jeden Fall ein Learning, das von vornherein vielleicht so zu denken und auch so einen Ausblick für das Projekt in die Richtung zu geben.
Das heißt, wenn man sich auf die Wertschöpfungskette auch von den Teams bezieht, dann macht das ja auch Sinn, dass man das entsprechend auch so aufsetzt. Genau. Man hat dann die Möglichkeit, dass man auf der einen Seite hat man ein Team, was sich um die Plattform kümmert, und man hat Leute, die in die Teams auch immer wieder reingehen, auch gucken, okay, was ist jetzt gerade der Need bei euch, wo klemmt es vielleicht auch gerade, wo bräuchtet ihr mehr Transparenz, ach so, ihr wollt vielleicht auch noch da automatisch hin deployen, dass man da auch immer wieder den Weg zurückfindet und das Ganze, die Plattform dann wirklich auch als Produkt leben lässt und nicht einfach nur im schlimmsten Fall abwirft und dann mal guckt, was passiert. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das so beschreibt. Aber natürlich auch, wenn man in ein Projekt reinkommt und der Auftrag natürlich auch erstmal etwas anderer ist, das ist natürlich auch schon ein cooler Schritt, dann auch zu sagen, okay, guckt mal hier, das könnte euch helfen und das können wir auch so aufbauen, Schritt für Schritt. Das finde ich auch super spannend.
Ja, also es ist auf jeden Fall so ein Operations-Team denkt erstmal gar nicht in einem Produkt, also in Features für eine Plattform und Bugs und in so einem Zyklus, wie wir das vielleicht aus der Softwareentwicklung ja schon kennen. Die denken häufig halt einfach in Infrastruktur, und wenn irgendwo im Monitoring was rot wird, fixt man das und dann geht's weiter. Und gar nicht jetzt in diesem Zyklus so. Und ja, das ist schon eine große Umstellung.
Sag mal, ich springe jetzt mal thematisch nochmal in Richtung konkret Backstage, weil ihr das ja auch in dem Projekt auch genutzt habt. Ist Backstage so ein Free Lunch? Also wenn ich jetzt irgendwo meine ganzen unterliegenden Prozesse automatisiert habe, IAC-Tools verwende, werfe ich dann einmal Backstage ab und es läuft immer? Oder wie sieht da so der zweite Tag aus? was macht man da dann so alles?
Also was man vielleicht verstehen muss, ist, dass Backstage jetzt nicht so wie alle anderen Tools, die in der CNCF so rumdümpeln, halt so, ich installiere das, konfiguriere das halt so, dass es für mich passt oder läuft das, hin und wieder mache ich vielleicht ein Upgrade, was den Container angibt und ich bin fertig, sondern das ist halt eher Software, die ich halt von Grund auf kompiliere und dann halt deploy. Also ich habe selber den TypeScript-Code in der Hand und muss da meine Änderungen vornehmen. Das heißt, wenn ich auch Plugins hinzufüge, dann ist das eigentlich nur ein npm-install und ich habe dann das Modul in meinem Backstage und muss es dann noch in meinem Code einbauen. Das heißt, das muss man schon sehen, wie ganz normale Software halt auch, die halt irgendwie abgegradet werden muss, wo Abhängigkeiten geupdatet werden müssen. Deswegen ist das ein bisschen anstrengender als alle anderen Tools, die man normalerweise in dem Umfeld benutzt, würde ich sagen.
Und vermutlich auch weniger was für ein reines Ops-Team geeignet, sondern tatsächlich eher so schon, na, sagen wir, für Leute oder für Kollegen, Kolleginnen, die doch schon einen Software-Hintergrund irgendwo auch haben.
Das würde ich auch sagen. Also vielleicht ist es auch, hat sich gut getroffen, dass ich in das Team auch reingekommen bin, weil ich so ein bisschen Software-Hintergrund habe und auch selber Software geschrieben habe. Und jetzt komme ich halt in ein komplettes Ops-Team rein, wo halt nicht so großes Entwickler-Know-how da ist. Deswegen trifft sich das eigentlich ganz gut, dass ich jetzt mit Backstage hier reingekommen bin und halt diesen Part übernehmen kann. Das ist halt, glaube ich, auch das Spannende und das Schwierige an Backstage auch, dass du das halt keinem Ops-Team geben kannst und sagen kannst, hey, benutz das bitte, weil wir finden, das ist eine gute Lösung, weil die,
genau,
weiß ich nicht.
Das finde ich nämlich eine ganz wichtige Information, weil man halt häufig nämlich, wenn man so ein Tool irgendwo in Einsatz bringt, was irgendwo so eine Plattform auch so teilweise so eine Plattform bietet, neigt man ja so ganz gerne, oder zumindest was ich so kenne, neigt man dazu, dass man das immer diesen Ops-orientierten Leuten auch aufs Auge drückt und sagt, so hier, mach du das mal. Du kennst dich ja mit Betrieb aus, du weißt ja, wie das funktioniert. Und da ist es, finde ich, schon wichtig, dass man da auch tatsächlich dazu sagen muss, Leute, das ist ein bisschen anders, das muss man auch wie Software behandeln und somit vielleicht nicht unbedingt an Ops aufhängen, weil da, glaube ich, könnte schon der erste Fehler in der Implementierung entstehen.
Total.
Also absolut, wir kennen das so ein bisschen aus der DevOps-Bewegung, die ja immer noch hier und da volle Fahrt unterwegs ist, ja, ein Ops-Team bekommt neue Tools und dann sind sie DevOps. Also sie kriegen ein Kubernetes und ein GitLab und irgendeine Cloud und dann ist das DevOps. Also es ist eine Illusion zu glauben, ich label eine Infrastruktur oder ein Operations-Team nach DevOps um und dann vielleicht nochmal zu SAE-Team und dann zu Plattform-Team und dann ist es so, mach Backstage drauf, ne, das wird nichts.
Genau, Stempel drauf und dann wird das schon passen.
Ja.
Nee, das ist eben die Gefahr, die ich bei sowas halt dann immer gerne sehe, dass man halt dann versucht, das abzuwälzen. So, hier macht immer das, ihr kennt euch ja damit aus und das ist ja euer Domain. Weil das ist ja, entspricht dann eben überhaupt nicht dem, was diese ganze DevOps-Bewegung eigentlich wirken will. Also eine gemeinsame Verantwortlichkeit und ja, auch halt auch Wissensteilung, also Wissenstransfer irgendwo ja auch.
Genau.
Cool.
Ja. Sehr spannend. Damit habt ihr uns, glaube ich, schon mal einen sehr guten Einblick auch gegeben, was Backstage auch für ein Projekt bedeuten kann. Wenn ihr noch irgendwas gerade in diesem Moment platzieren wollt, dann wäre jetzt noch ein guter Zeitpunkt, das nochmal einzuwerfen.
Wir können nochmal drüber sprechen, wann es überhaupt Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen oder wo ich da anfange vielleicht. Ne? Also weil wir haben jetzt schon gehört, was kann ich damit für ein Problem lösen, aber wo ich jetzt so genau anfange, ne? Wir hatten schon am Anfang kurz drüber gesprochen, wie wir den Prozess modelliert haben, aber wir sehen ja, wenn wir jetzt da so ein Plattformteam haben und jemand, der Backstage schraubt und das ist eigene Software, das ist ja auch immer ein Invest erstmal. Ne? Also das ist erstmal ein Invest und das ist ja die Frage, wann lohnt sich denn das überhaupt? Und wo kommt der Anreiz her, dass ich das überhaupt anfange? Und das ist auch noch ein Learning, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Diese kognitive Last, die man ja eigentlich reduzieren will, wovon ich vorhin gesprochen habe, also dieses, ich muss mich mit ganz vielen Sachen und Tools beschäftigen als Entwickler, die mich davon abhalten, fachlichen Code zu schreiben, ne, was vielleicht eigentlich die Aufgabe ist. das kann man halt sehr gut messen, ne? Und also man kann mit einfachen Umfragen zum Beispiel messen, wie schwierig ist denn das für dich jetzt gerade hier ein Test-Environment aufzusetzen? Und das kann man halt auch über die Zeit messen. Und dann merkt man, also so von mit einer Skala von 0 bis 5 meinetwegen, ne? Also diese Last messen. Und dann kann man ganz gut rausarbeiten, wo es jetzt gerade hängt, wo es jetzt gerade klemmt und auch tatsächlich den Bedarf, dass das überhaupt ein Thema ist, was ich habe, offenlegen. Ne? Also Beispiel jetzt mit den Test-Environments, es können andere Sachen sein. Wo liegt Ownership? Wenn Ownership auf einmal für einen Betrieb bei einem Dev-Team liegt, sind denen alle Prozesse klar, wenn es da jetzt außerhalb der Geschäftszeiten einen Ausfall gibt? Wen muss ich alles informieren? Wie läuft das alles? Wie laufen vielleicht Restores ab und so weiter? Ne? Also ganz viele Dinge, die neben fachliche Anforderungen an so ein Dev-Team eben liegen, die kann man, glaube ich, ganz gut messen und damit den Bedarf für das Thema generell recht transparent machen und tracken, ob sich diese Metrik vielleicht auch verringert mit dem Einführen von der Plattform oder dann eben auch Backstage. Hm.
Ja, das heißt, man kann damit natürlich auch dann die Investition rechtfertigen, wenn ich dann auch genau. Das Ganze auf eine Zeitachse legen kann oder auf einen Entschleunigungsfaktor, kann man das natürlich dann da auch cool machen. Habt ihr da sowas wie ein Template rausgearbeitet, was ihr da dann auch verwenden wollt, so mit ein paar Faktoren?
Naja, sowas arbeiten wir gerade, ja. Also das ist, wie gesagt, ein Learning. Das hätten wir wahrscheinlich von Anfang an machen sollen. Arbeiten gerade daran, das ein bisschen rauszustellen und das dann auch transparenter zu machen, was da jetzt passiert. Ne? Also wir waren relativ lange in so einer Findungsphase, wie wir die ganzen Prozesse jetzt modellieren und sind da gar nicht so viel nach außen gegangen. Und das könnte man halt zum Beispiel damit, ein bisschen besser gestalten, ein bisschen transparenter auch machen. Wie viel schneller sind wir denn jetzt geworden? Was haben wir denn jetzt wirklich für ein Problem gelöst? Ein bisschen abstrahiert von einem Ticket. Ne? Also eine Zahl, die höher oder niedriger ist, sagt da halt mehr aus, auch über die eigene Domäne hinweg, ne? Wo das fachliche Verständnis gar nicht da ist im Zweifel. Genau. Aber ich denke mal, dazu wird es wahrscheinlich bald auch einen Blogartikel geben.
Ah, cool. Ja, das ist natürlich auch gut. Und seid ihr da selber transparent, also im Sinne von Dogfooding, dass ihr das Plattform Engineering auf der Plattform selber nochmal darstellt, dass man da so reinschauen kann? Oder wie funktioniert das bei euch da gerade?
Inwiefern du meinst, ob wir das Backstage daraus selber deployen oder
wie? Achso, nee, ich meinte, dass wenn ich jetzt als interessierter Entwickler da drauf schauen möchte, was macht ihr denn gerade so, wo legt ihr den Fokus drauf, kann ich dann bei euch dann das direkt in Erfahrung bringen? Das war so die Frage.
Genau, also im besten Fall ist das so, ne? Also das Team arbeitet, also so ein Plattform-Team arbeitet eigentlich nicht anders als ein Software-Team auch. Ne? Also im besten Fall haben die einfach einen Scrum-Zyklus und ein Board und ein Backlog und ein Review und wo man hingehen kann und eben schaut, was ist passiert, worauf liegt der Fokus jetzt gerade, was sind für Features gekommen, was sind für Bugs gefixt. Genau den Prozess implementieren wir jetzt gerade bei dem Kunden. Wir sind jetzt in dem Team auch noch mal ein bisschen gewachsen, was natürlich das dann auch erst möglich macht. Das war das, was ich vorhin erwähnt hatte. Irgendwann bildet man das alleine oder zu zweit nicht mehr ab. Mhm. Und dann kann man eben diese ganzen Strukturen schaffen, also diese Transparenz und diese Unterteilung wirklich in Enablement und Plattformteam. Ja.
Sehr spannend. Haltet uns da gerne auf dem Laufenden. Kommt gerne noch mal in den Softwarecast und berichtet da. Sind wir auf jeden Fall sehr daran interessiert. Auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so offen auch mit uns darüber zu sprechen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.